Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich denke, dass bis zum Sonntag schon noch große Brocken am Tisch liegen. Trotzdem sehe ich auch, dass in allen Arbeitsgruppen Einigungswillen da ist.
CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zum Endspurt bei den Koalitionsverhandlungen für eine große Koalition. Ein Durchbruch hat es letzte Nacht beim Thema Bildung und Forschung gegeben. Für diesen Bereich wollen Union und SPD nach eigenen Angaben so viel Geld ausgeben wie noch nie. Damit beginnen wir heute die Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Kitas, Unis und Schulen sollen deutlich mehr Geld bekommen. Unter anderem für eine bessere Betreuung von Kindern und eine modernere Ausstattung, zum Beispiel mit Computern. Laut SPD sind zusätzliche 13 Milliarden Euro geplant. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Manuela Schwesig spricht von einem Meilenstein.
Wir wollen die Ganztagsschule ausbauen und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung einführen. Und wir werden die Schulen in das 21. Jahrhundert befördern, in dem endlich der digitale Pakt für die Schulen kommt.
Um das alles hinzubekommen, wollen Union und SPD das Grundgesetz ändern. Denn Bildung ist bisher Ländersache und der Bund kann nur in Ausnahmefällen Geld zuschießen. Das soll sich in Zukunft ändern. SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil hält das für den richtigen Schritt.
Ein einmaliger Schulterschluss, Bund und Land Hand in Hand. Und wir haben Mittel mobilisiert in dieser Lösung, so groß wie noch nie.
Allerdings, um das Grundgesetz zu ändern, ist im Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zweidrittelmehrheit nötig. Die hätte eine große Koalition aber nicht. Sie wäre also im Parlament auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen. Und bevor es soweit ist, gibt es noch eine andere Hürde. Dem fertigen Koalitionsvertrag müssen noch die SPD-Mitglieder zustimmen. Manuela Schwesig glaubt, dass die Einigung in der Bildungspolitik ein wichtiges Signal für die GroKo-Gegner in der SPD ist.
Jetzt ist es wirklich möglich, in die komplette Bildungskette zu investieren. Und deswegen hoffe ich, dass gerade dieses Leuchtturmprojekt Bildung auch gerade unsere Mitglieder nochmal besonders überzeugen kann.
Am Nachmittag haben sich Union und SPD auch noch bei einem anderen Thema geeinigt. Sie wollen mehr Geld in die Bahn stecken. Geplant ist, dass bis 2030 doppelt so viele Menschen Zug fahren wie jetzt. Die Bahn soll verpflichtet werden, ihr Netz auszubauen, auch Nebenstrecken und kleine Bahnhöfe. Bei den Koalitionsverhandlungen ist heute ein wichtiger Tag. In Berlin treffen sich gerade zum ersten Mal alle 18 Arbeitsgruppen gemeinsam und präsentieren ihre bisherigen Ergebnisse. Die Parteien wollen bis Sonntag fertig sein, haben sich aber Montag und Dienstag noch als Puffertage gegeben. Denn es gibt noch einiges an Arbeit. Das haben eben sowohl SPD-Chef Martin Schulz als auch Kanzlerin Angela Merkel gesagt.
Wir haben aber auch noch eine Menge an Verhandlungsbedarf in den unterschiedlichsten Bereichen.
Hier muss man sagen, dass es noch eine ganze Reihe sehr ernster Dissenspunkte gibt. Wir sind guten Willens, sie zu überwinden, aber da liegt noch ein Riesenstück Arbeit vor uns. Ich hoffe, dass es gelingen kann.
Knackpunkte bei den Verhandlungen sind noch Änderungen bei den Krankenkassen und die Abschaffung befristeter Arbeitsverträge. Beides sind Forderungen der SPD.
Was sonst noch wichtig war?
1,1 Millionen Euro, so viel hat die rechtsextreme NPD 2016 an Geldern vom Staat bekommen. Damit soll jetzt aber nach dem Willen des Bundesrates Schluss sein. Die Länderkammer hat heute einstimmig beschlossen, ein Verfahren dazu einzuleiten. Das soll die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen und somit schwächen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, hält das für wichtig.
Wir wollen damit dafür sorgen, dass nicht Steuermittel dafür verwendet werden, dass rechtsextreme und rechte Politik gemacht wird in Deutschland und die NPD sich eben auch bedienen kann von den Steuern, um ihre Ideologie weiter voranzutreiben.
Die Möglichkeit zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung besteht erst seit letztem Sommer durch ein neues Gesetz. Es sieht vor, dass extremistische Parteien kein Geld mehr vom Staat bekommen sollen. Der Antrag zur NPD landet jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Wenn er durchkommt, erhält die NPD 6 Jahre lang keine staatlichen Gelder mehr. Danach würde die Sache nochmal gerichtlich geprüft. Der Bundesrat hatte vor einem Jahr auch versucht, die NPD verbieten zu lassen. Das hatte aber nicht geklappt. Das Bundesverfassungsgericht deutete damals aber an, dass der Partei die finanzielle Hilfe entzogen werden könnte. Der Beschluss heute ist eine Reaktion darauf. Die Uniklinik Aachen hat die Autoindustrie scharf angegriffen. Sie wirft ihr vor, sie bei einer Studie hinters Licht geführt zu haben. Der Institutsleiter sagte, es sei damals nicht klar gewesen, für was die Untersuchung verwendet werden sollte. Es geht um eine Studie, die eine Lobbygruppe der Autoindustrie in Auftrag gegeben hatte. Dabei wurden die Auswirkungen von Stickstoffdioxid an Menschen getestet. Die Uniklinik meint, die Studie sollte herausfinden, wie hoch die Belastung von Schweißern und Automechanikern am Arbeitsplatz ist. Die Lobbyorganisation habe die Ergebnisse dann aber fälschlicherweise so gedeutet, dass Dieselabgase insgesamt nicht so schädlich seien. Die umstrittenen Abgastests der Autoindustrie an Menschen und Affen waren heute auch Thema im Bundestag. Der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer zeigte sich entsetzt.
Da lässt ein Lobbyverein der Autoindustrie Affen in eine Kammer sperren, leitet dort Autoabgase ein. Wie verkommen müssen Verantwortliche in Unternehmen sein, die so etwas tun? Das ist nicht nur widerlich, ich finde das skrupellos in aller Klarheit.
Durch die Digitalisierung fallen in Deutschland laut einer Studie in den nächsten 5 Jahren über 3 Millionen Jobs weg. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über eine Umfrage des IT-Verbandes Bitkom unter 500 Unternehmen. Der Verband hat herausgefunden, dass sich jede vierte Firma durch die Digitalisierung in ihrer Existenz bedroht sieht. Bitkom zufolge gibt es aktuell nur noch 20.000 Jobs in der Kommunikationstechnik. Mitte der 90er waren es noch 200.000. Der Verband schätzt, dass es eine ähnliche Entwicklung bald auch bei Banken, Versicherungen, Chemie- und Pharmaunternehmen gibt. Wie viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung neu entstehen, lässt sich nach Angaben des Verbandes noch nicht beziffern.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz gehen die Meinungen über die Aussagekraft der Studie auseinander. Nutzer Strubi meint auf tagesschau.de: Schon wieder eine Paniknachricht. Es ist richtig, dass viele Arbeitsplätze verschwinden werden. Dafür werden in anderen Bereichen viele neue Arbeitsplätze dazukommen. Und alle Jobs in Dienstleistungs- und Servicebereichen müssen weiter durch Menschen gemacht werden. Leider sind das die schlecht bezahlten Stellen. Burimi meint, die Digitalisierung übernimmt die Wertschöpfung. Nichts dagegen, da habe ich mehr Zeit für meine Kinder, pflege meine kranke Mutter, treffe Freunde öfters und helfe sehr gerne beim Schrankaufbauen. Der Niederbayer meint auf Zeit Online: Was man bei der ganzen Diskussion nicht außer Acht lassen darf, je mehr wir digitalisieren, desto mehr Fachleute in diesem Bereich werden nötig sein. Was zuerst wegfallen wird, sind relativ einfache Tätigkeiten, die immer gleiche, sich wiederholende Arbeitsschritte beinhalten. Dagegen hilft nur bessere Ausbildung und höhere Qualifikation, um bei der Frage, digitalisierst du oder wirst du digitalisiert, auf der richtigen Seite zu stehen. Stefan Wild kritisiert auf Twitter: Wenn in 4 Jahren 3 Millionen Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen, sollte die Politik jetzt schon Lösungswege parat haben, hat sie aber nicht.
Was noch wichtig wird:
Das ist kein Spiel wie jedes andere für mich. Dazu war ich zu lange in Köln, dazu fühle ich mich zu wohl in Köln.
BVB-Trainer Peter Stöger kehrt heute zu seinem alten Verein, dem 1. FC Köln, zurück. Um 20.30 Uhr empfängt der FC zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Köln könnte mit einem Sieg gegen den BVB nach Punkten zum Tabellenvorletzten Hamburg aufschließen. Die Borussia hat in diesem Jahr bisher dreimal unentschieden gespielt und ist noch sieglos. BVB-Trainer Stöger will daher unbedingt einen Dreier gegen seinen ehemaligen Verein holen.
Und jetzt heißt es halt, das Wochenende in Köln leider Gottes nicht so angenehm zu bereiten, weil wir die Punkte ganz einfach brauchen.
Borussia Dortmund ist Tabellensechster.
Und sonst in der Welt? Die katholische Kirche ist mitschuld an der Ausbreitung von HIV auf den Philippinen. Davon ist der UNO-Beauftragte für den Kampf gegen AIDS überzeugt. Die Kirche und konservative Politiker seien gegen Sex mit Kondom und förderten so die steigenden Infektionsraten. Nach Angaben der UNO stieg die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 6 Jahren um 140%. Das sei die höchste Rate in ganz Südostasien. Die Vereinten Nationen fordern deshalb, dass die Regierung konsequent das Verhütungsgesetz von 2012 anwendet. Es regelt die Gratisverteilung von Kondomen und fördert Sexualerziehung an Schulen. Die Philippinen sind das größte, mehrheitlich katholische Land Asiens. Mehr als 80% der Menschen sind Katholiken. Das Gemälde Hylas und die Nymphen zeigt viel nackte Haut. Zu sehen bekommt die aber vorerst niemand mehr, zumindest nicht im Original. Die Kuratorin der Manchester Art Gallery, wo das Bild bisher ausgestellt wurde, ließ es abhängen. Ihre Begründung: Die Aktion solle eine Diskussion über die Darstellung von Sexualität und Geschlechterkampf auslösen. Das Bild stammt von John William Waterhouse, gemalt 1896. Es zeigt einen jungen Mann, der von 7 Nymphen in einen Teich und damit in seinen Tod gelockt wird. Kritiker werfen der Kuratorin vor, mit der Aktion nur Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen. Denn das Abhängen des Bildes wurde gefilmt und es wurde ein Hashtag aufgesetzt, unter dem im Netz diskutiert werden kann. Wann das Bild wieder aufgehangen wird, ist unklar. Dutzende Besucher haben inzwischen kleine Zettel mit Kommentaren an die leere Stelle der Museumswand geklebt. Darauf stand: Das ist Zensur, bringt die Nymphen zurück, oder es gibt viele Brüste in diesem Museum. Andere lobten die Aktion und kommentierten: Guter Schachzug. In den USA ist am Sonntag so etwas wie nationaler Feiertag. Dann steigt das Finale der American Football Liga, der Super Bowl. Für viele Amerikaner gehört zum Abend vor dem Fernseher auch Guacamole. Der Avocado-Dip ist so beliebt in den USA, dass Mexiko in diesem Jahr allein zum Super Bowl 40.000 Tonnen Avocado in die USA liefert. Das meldet eine mexikanische Wirtschaftsförderagentur. Mexiko ist der größte Avocado-Produzent der Welt. Rund 1,5 Millionen Tonnen werden jedes Jahr geerntet.
Wissensnachrichten.
Eisbären sind mächtige Tiere. Bis zu 2,50 Meter werden sie groß und bis zu 500 Kilo schwer. Nichts scheint sie umhauen zu können, aber diese Kolosse der Arktis sind verwundbarer, als man denkt. Ihre Bestände sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen, vor allem durch den Klimawandel. Eine neue Studie legt nahe, dass viele Eisbären wahrscheinlich verhungert sind. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten, woran liegt das?
Ja, zum einen an dem Grund, den wir schon kennen. Durch den Klimawandel geht das Meereis zurück. Die Eisbären fangen dadurch weniger Robben und ihnen fehlt Energie. Davon brauchen Eisbären aber mehr als gedacht, berichten US-Forscher im Fachmagazin Science. Wenn nämlich der Energiebedarf nicht gedeckt wird, dann magern die Eisbären ab und drohen eben zu verhungern.
Und wie haben die Forscher den Energieverbrauch der Eisbären untersucht?
Die haben von 2014 bis 2016 jeweils im Frühling 9 Eisbärweibchen in der kanadischen Polarmeerregion Beaufort Sea eingefangen. Sie haben dann Größe und Gewicht der Tiere bestimmt und Stoffwechselwerte im Blut und im Urin. Und dann haben sie die Bären mit GPS-Halsbändern und einer Videokamera ausgestattet und sie wieder freigelassen. Nach einer guten Woche haben die Forscher die Tiere dann wieder eingefangen und nochmal untersucht. Und dank der Videos konnten sie auch genau sehen, wie viel die Tiere zwischendurch gefressen hatten.
Okay, und dabei konnte man dann sehen, dass sie nicht genug Futter gefunden haben.
Ja, genau. Mehr als die Hälfte der Bärinnen hatte eine negative Energiebilanz. Die haben also zu wenig Kalorien durchs Futter aufgenommen und so an Körpermasse verloren. Ein Bär hat nicht nur Fettreserven verloren, sondern eben auch Muskelmasse.
Du hast ja gesagt, die Forscher haben die Eisbären immer im Frühling beobachtet. Mhm. Blöde Frage, kann es nicht sein, dass die da einfach ein bisschen abgespeckt haben und sich zu einer anderen Jahreszeit dann satt fressen?
Nee, der Frühling, das ist wirklich die Zeit, in der die Eisbären den Großteil ihrer Beute fangen und auch das meiste Körperfett ansetzen sollten, also mehr Kalorien aufnehmen, als sie brauchen. Im Spätsommer und Herbst, da finden die Bären nur noch wenig Nahrung. Dann schmilzt das Eis und die Wasserlöcher verschwinden, an die sich die Eisbären legen und da stundenlang auf Robben warten, die dann mal zum Luftholen auftauchen. Wenn das Meereis durch den Klimawandel weniger wird, dann müssen die Eisbären auch weiter laufen oder schwimmen, bis sie diese Wasserlöcher finden. Das kostet mehr Energie und Zeit in der optimalen Jagdsaison.
Keine guten Aussichten für die Eisbären. Wir bleiben in der Tierwelt, mit Waren und Dienstleistungen handeln. Das machen nämlich nicht nur wir Menschen.
Nee, Biologen der Uni Bern haben nachgewiesen, dass auch Ratten Leistungen austauschen. Die Biologen stellten Wanderratten vor die Wahl, einer anderen Ratte dabei zu helfen, entweder an Futter zu kommen oder unliebsames Salzwasser aus dem Nacken zu entfernen. Die Helfer selbst hatten dabei keinen direkten Vorteil. In dem Versuch haben die Ratten ihre Hilfsbereitschaft nach der Erfahrung gerichtet, die sie vorher mit ihrem Gegenüber gemacht hatten. Also wurden sie von ihm zum Beispiel mit Futter versorgt, dann haben sie sich mit Fellpflege revanchiert, wurde ihnen vorher geholfen, das Salzwasser loszuwerden, dann haben sie zum Beispiel gerne mit Leckerbissen gezahlt.
Als nächstes geht es bei uns um Hunde, denn je ängstlicher ein Mensch ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gebissen wird.
Ja, britische Forscher vermuten, dass emotional stabilere Menschen seltener gebissen werden. Für ihre Untersuchung haben sie knapp 700 Menschen befragt und mit ihnen auch einen Persönlichkeitstest gemacht. Die Forscher Forscher sagen, die Studie lasse zwar keine eindeutigen Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung zu. Sie schlagen aber vor, bei Vorbeugungsprogrammen gegen Hundebisse eben auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Opfer zu berücksichtigen.
Vielen Dank, Tobias Jobke aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht ist es fast überall bewölkt. Durch Regen oder Schneeregen kann es glatt werden. Die Temperaturen sinken auf +2 bis -5 Grad. Morgen geht's grau und nass mit Regen und Schneeschauern weiter. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Das Ganze bei -1 Grad bis +5 Grad. Der Sonntag wird ganz ähnlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.